Moin Sina.
Moin Manuel.
Neue Woche, neuer Podcast. Heute unser Thema mit göttlichem Beistand, Konklave, Kirche, Papstwahl. Wie politisch darf es sein? Und wir haben gerade schon gesprochen, wir sind beide eskaliert an der Recherchefront. Deswegen halten wir das, was wir in dieser Woche gemacht haben, ein bisschen klein, weil es war ohnehin nur recherchieren, oder?
So ist es. Und also die ganze Woche steht ja irgendwie im Zeichen des Todes von Papst Franziskus. Und ich habe nur gedacht, Ostermontag, also als Papst Ostern zu sterben.
Mhm.
Das hat ja vorher nur Jesus geschafft.
Yeah.
Also das ist ja echt heftig.
Mhm.
Und wenn man vorher gesehen hat, wie er seinen Ostersegen gespendet hat, ich finde, er konnte gar nicht mehr wirklich was sagen. Das war mehr so ein Hauchen, vielleicht, wenn man das anders titulieren möchte, war es ein Röcheln.
Mhm.
Da habe ich schon gedacht, so uiuiui, das sieht aber auch nicht so gut aus. Aber dass er dann am Montag drauf auch gleich verstorben ist, das hat mich dann auch etwas überrascht,
Dass
es dann doch so schnell ging. Und wir haben heute die 50. Folge, also wieder ein bisschen Jubiläum.
Mhm.
Und normalerweise sind wir irgendwie unterwegs. Letztes Mal waren wir im Wald und wir waren schon im Keller bei der Heizung und was wir nicht alles gemacht haben. Und heute haben wir dann den göttlichen Beistand. Also ich finde, das passt eigentlich auch ganz gut.
Das passt. In der Kirche wäre noch ein guter Ort gewesen, aber dann wäre der Sound, glaube ich, schwierig gewesen. Dann war es halt sehr und so.
Ja, wobei Kirchenräume, also wir kommen ja gleich noch auf die Kirche als Institution, aber Kirchenräume ist schon auch was Schönes, ne? Ich mag das gerne.
Ja, ja. Ich war ja als mit meiner Frau als Hochzeitsfotograf tätig und wir selbst haben nicht kirchlich geheiratet, weil wir beide nicht in der Kirche sind. Gehen wir gleich noch drauf ein. Aber Kirchen, die Architektur und diese Atmosphäre und das mache ich total gerne. Also ich kann mir gar nicht genügend Kirchen angucken. Immer wenn wir irgendwo hinfahren, werfen wir einen Blick in die Kirche. Was haben wir Schönes?
Also ich mag Kirche und was drumherum ist, also die Gebäude, Kirchengebäude mag ich sehr gerne. Ich mag aber auch so dieses Skandalpotenzial um die Kirche drumherum. Und das meine ich jetzt gar nicht in Bezug auf Skandale, wenn es um irgendwelche Missbrauchsfälle und sowas geht. Das ist natürlich überhaupt nicht das, was irgendwie zusammenpasst,
mhm,
sondern Skandale vielmehr in Form von, ich habe es mal rausgesucht, Illuminati, ein Buch von Dan Brown, da geht es ja auch um Papst, der stirbt,
ja,
dann geht es um die Konklave, also um das Konklave, um die Papstwahl und da gibt es ja wirklich sehr viele Mythen und was drumherum rankt und das finde ich total spannend. Ne? Also
mhm,
diese ganzen Sagen auch von früher, wie das lief mit den Papstwahlen und so und das finde ich total spannend. Und letztes Jahr, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, und ich habe den Film auch noch nicht gesehen, kam ein Film raus, der heißt nämlich Konklave.
Mhm.
Und ich war dann so zwiegespalten, habe gedacht, ich würde den gerne gucken. Und auf der anderen Seite möchte ich den aber auch gar nicht gerne gucken, weil es spielen ja nur Männer mit. Also, ne, weil Kirche,
ist halt authentisch.
So, genau das ist es. Und ich glaube, der hat jetzt auch wieder einen hohen Zulauf, dieser Film.
Ja.
Und ich will ihn mir auch angucken, weil ich das wirklich, ich finde es einfach spannend.
Mhm.
Also dieses, da kommen dann irgendwie nur diese Männer zusammen, die schließen sich dann da ein und dann geht's los mit so einer Papstwahl. Ne? Das ist so was ganz anderes. Das ist eine ganz andere Welt.
Ja, ist es wirklich. Und wir arbeiten ja mal mit ChatGPT und ich habe ChatGPT gefragt, ist die Kirche politischer als die Politik selbst? Wie würdest du diese Aussage bewerten? Und da kam einiges Interessantes raus und da können wir ja gleich mal drauf eingehen. Ich habe wirklich sehr, sehr viel gefunden und ich muss sagen, um das mal einzuordnen, wir werden ja gleich über die Kirche sprechen. Ich persönlich habe überhaupt gar kein Problem damit mit Menschen, die an Gott glauben. Ich finde, Glaube ist etwas total Schönes, vor allen Dingen, wenn einem das selbst Halt gibt und es spielt auch gar keine Rolle, welcher Gott. Ich bin nur vor, ich glaube, 8 Jahren aus der Kirche ausgetreten. Ich war evangelisch, weil ich ein Problem mit der Institution selbst habe, wie sie verwaltet wird, wie transparent oder wie intransparent sie ist, wie das Machtgefälle ist und so weiter und so fort. Das war der Grund, warum ich gesagt habe, unterstütze ich nicht, gebe ich kein Geld mehr für aus, aber, kleiner Spoiler, ich zahle trotzdem für die Kirche. Obwohl ich gar nicht für die Kirche zahlen möchte. Und du tatsächlich auch. Und eigentlich alle, die uns zuhören.
Das ist so, da kommen wir ja gleich noch drauf. Und weil du das jetzt schon gesagt hast, ziehe ich dann natürlich nach und ziehe quasi auch blank. Also ich war, hatte die Konfession römisch-katholisch tatsächlich. Das ist hier oben jetzt nicht so gängig, aber das kommt mütterlicherseits. Und habe also alles mitgemacht, was man so mitmachen kann. Also eine Kommunion, eine Firmung und so weiter, was es dann da so gibt. Und habe dann für mich aber irgendwann auch diesen Punkt gehabt, wie du auch, so dass mir missfällt vieles, also vor allen Dingen die Rolle der Frauen innerhalb der Kirche. Aber nicht nur da, sondern auch, wie Kirchenmenschen die Rolle der Frau in der Gesellschaft bewerten.
Ja.
Und das ist für mich ein Riesenproblem. Nun bin ich auch noch mit einer Frau verheiratet und homosexuelle Paare haben es in der Kirche sowieso schon nicht so leicht.
Ja.
Und dann war für mich irgendwann klar, ich kann da nicht weiter Mitglied sein, also weil ich fühle mich da nicht zu Hause. Ich sehe es aber wie du, ich finde es gut, wenn Menschen einen Ort und von mir aus auch eine Institution haben, wo sie ihren Glauben stärken und festigen können. Für mich ist immer ganz wichtig, dass Glaube was Positives ist und was Positives bleibt, dass das nicht in Fanatismus irgendwie übergeht und dass man anfängt, im Namen von welchem Gott auch immer, anfängt, irgendwie andere Menschen zu verletzen, zu töten. Das ist was für mich überhaupt nicht geht und das hat für mich auch nichts mit Glauben zu tun. Das ist was anderes, das ist was Schlimmes und da hört es dann bei mir auf. Aber ansonsten, wenn Menschen zur Kirche gehen wollen, ist okay, ich gehe da nicht mehr hin, aber wenn Menschen das machen wollen dann und es macht sie glücklich, dann ist das in Ordnung.
Ich habe zwei lustige Anekdoten. Ich bin damals ausgetreten aus der Kirche und habe wenige Wochen später ein Schreiben bekommen und wurde mehr oder weniger ausgeladen für die offiziellen Termine. Da stand sinngemäß drin, dass es bedauert wird, dass ich nicht mehr dabei bin und dass die hohen Feiertage letztendlich den Menschen vorbehalten sind, die in der Kirche sind.
So, jetzt weißt du Bescheid.
Und da habe ich gedacht, what? Das kann doch nicht sein. Und mir hat jahrelang niemand geschrieben und dann trete ich aus. Und man weiß ja, wenn man das von seinen Eltern mitbekommt, ich habe mit 17 angefangen, meine Ausbildung zu machen, da kriegt man sehr, sehr wenig Geld und man zahlt halt Abgaben. Und für mich war das einfach eine Normalität. Und ich bin dann mit 30 oder 32 ausgestiegen und habe gedacht, okay, wie viel Geld ich dafür schon bezahlt habe für etwas, wo ich gar nicht weiß, wo es hingeht. Also ich bin jemand, der eigentlich jeden Cent umdreht und mir ist es sehr, sehr wichtig, dass das, was ich ausgebe, genau dahin geht, wo ich es gerne hinhaben möchte. Und so ging das Ganze los und wir haben einen freien Redner damals gehabt zu unserer Hochzeit und der war Pastor, evangelischer Pastor. Und der war total cool, weil er hat gesagt, ich bin zwar evangelischer Pastor, aber ich kann mit und ohne Gott. Und das war mega cool, weil er halt gesagt hat, also man muss ja nicht an Gott glauben, finde ich, um christliche Werte zu vertreten. Und das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also wenn man die...
Es geht auch andersrum. Du kannst auch in der CDU sein und da steht dann Christlich-Demokratische Union. Das hat aber mit Gott und mit Glauben auch nicht viel zu tun, ne? Also...
Das ist der Punkt, ne? Und das ist mir auch sehr, wenn man das mal alles so runterrettert, Barmherzigkeit, Demut, Vergebung und Frieden und vor allen Dingen Barmherzigkeit und Demut, das wieder im Kontext. Du grinst gerade mit der Kirche und den Kardinälen. Das ist, also diese ganze Institution ist schon ein sehr elitärer Verein und ein Widerspruch in sich. Wenn man
ja,
sich damit
und vor
beschäftigt.
Allen Dingen auch oftmals alte weiße Männervereine, da sind wir jetzt wieder. Das muss ich da auch einfach mal so rausgeben. Und weil wir ja über dieses Wort Konklave gesprochen haben. Also es geht jetzt ja darum, dass der Papst jetzt ja nun mal verstorben ist und die Trauerfeier ist ja für jetzt Samstag angesetzt. Da reisen ja auch ziemlich viele Menschen an. Auch Donald Trump wird kommen. Das wird seine erste offizielle Auslandsreise, seitdem er Präsident ist.
Oh, Schande.
So, und das hat auch einen Grund, da kommen wir gleich nochmal zu. Das ist ganz spannend, wie das Strippenziehen im Hintergrund läuft, obwohl man denkt, da kommen einfach nur ein paar Männer zusammen und wählen ihr neues Oberhaupt. Nein, nein, so ist es nicht mehr. Und dieses Konklave, also Konklave bedeutet, das ist natürlich lateinisch, wie sollte es anders sein, und bedeutet übersetzt mit Schlüssel. Das heißt also, die Kardinäle, die werden eingeschlossen Und zwar sind die in der Sixtinischen Kapelle und da werden die so lange Wahlgänge vornehmen, bis sie dann aus ihren Reihen einen Papst gewählt haben.
Ja.
Und als Eingangsvoraussetzung, also sowas gibt es tatsächlich, musst du unter 80 sein. Ansonsten darfst du nicht teilnehmen, aber mit 79,5 kannst du trotzdem noch Papst werden. Also ne, vor allen Dingen, du hast Chancen, ich eher weniger.
Ja.
Obwohl, Fun Fact, es gab vielleicht mal eine Päpstin, da gibt es sogar ein Buch drüber und Forscherinnen und Forscher sind sich nicht sicher, ob das nicht wirklich mal so gewesen ist. Päpstin Johanna.
Mhm.
So, aber das nochmal am Rande. Das Buch dazu ist übrigens sehr lesenswert. Das kann ich auch nur empfehlen, weil wir ja auch gerade Tag des Buches hatten, fällt mir das gerade ein. Auf jeden Fall, du musst unter 80 sein und es sind mittlerweile 135 wahlberechtigte Kardinäle, die dann da zusammenkommen. Und die kommen zusammen 15 bis 20 Tage nach dem Tod des Papstes.
Mhm.
Und das wird irgendwas dann so zwischen 6. und 11. Mai sein.
Mhm.
Und ich finde das deshalb so spannend, weil wir ja nicht so oft Konklaves erleben. Also ich bin aufgewachsen mit Papst Johannes Paul II. Das war ja der aus Polen. Der hat auch relativ lange, jetzt hätte ich fast gesagt, regiert, aber also ist ja so, ne? Also war relativ lange das Oberhaupt der katholischen Kirche. Und danach kam dann ja, das waren 26 Jahre übrigens, das möchte ich nur mal sagen, schon eine ziemlich lange Zeit, vor allen Dingen, wenn man schon älter ist als Bischof, als Kardinal.
Mhm.
Und das war was ganz Besonderes bei dem, ich habe mir ein paar Fun Facts rausgesucht, weil ich das immer so tricky finde, das war der erste nicht-italienische Papst seit 455 Jahren, also der Karol Wojtyla, der Papst Johannes Paul II. Und der hat 13 Sprachen gesprochen und jetzt kommst du. So.
Da kann ich nicht drüber.
Also doch nicht die gute Eingangsvoraussetzung. Und danach kennen wir alle eventuell vielleicht noch, das war ja Papst Benedikt der 16. Jetzt musste ich mal die römische Zahl hier kurz ablesen. Der war nur 7 Jahre.
Mhm.
Das war ja der erste Papst seit 600 Jahren. Auch ein deutscher Papst, der dann zurückgetreten ist. Ich weiß nicht, was das über uns Deutsche aussagt. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt also ich finde es nicht gut, ehrlicherweise.
Ja, ich weiß nicht, ob er das war, aber wo in dem Moment, wo du es erzählst, ist mir eingefallen, dass der, glaube ich, mal einen Golf 3 hatte und der ist aufgetaucht und der wurde zu einem sehr, sehr hohen Kurs versteigert.
Genau, bei eBay. Hast du vollkommen recht?
Ja.
Hast du vollkommen recht. Und der hat das 7 Jahre gemacht, unser deutscher Papst, und ist dann ja freiwillig zurückgetreten. Das war schon irgendwie so ein Novum. Und dann kam ja Papst Franziskus. Und man hat vielleicht das Gefühl, der war jetzt gar nicht so lange da. Also weiß ich nicht, wenn man sich nicht so viel mit Papst auseinandersetzt, mal kommt der im Fernsehen und jedes Jahr zu Ostern kommt er natürlich und macht da seinen Urbi et Orbi Segen und so. Der hat das dann tatsächlich auch 12 Jahre jetzt geschafft und er war der erste Papst aus Südamerika.
Ja.
Also der allererste Papst.
Ja.
Also ne, normalerweise war das sehr stark auf Europa konzentriert. Und jetzt ist halt auch die Frage, wer kommt denn jetzt als nächstes? Ne?
Genau, und das ist eigentlich recht spannend. Also ich habe mir auch ein paar Zahlen rausgeholt. Ich komme tatsächlich auf 141 wahlberechtigte Kardinäle. Und aber vielleicht habe ich auch falsch recherchiert. Und ich habe mir mal angeschaut, wie dieses System ist und habe geschaut, wenn es 141 sind, vielleicht liege ich da auch falsch, dann kommen, wir haben 1,4 Milliarden Mitglieder in der katholischen Kirche und da muss man sich mal vorstellen, dass auf einen Kardinal 9,97 Millionen Katholiken kommen. Und das ist einfach so eine unfassbar große Zahl. Und da habe ich gedacht, okay, für den Fall, dass ich jetzt nochmal Kardinal möchte, ein paar Sprachen lerne und dann vielleicht doch mal Papst werde.
Ja, den Bart hast du dafür.
Den Bart habe ich schon. Wie funktioniert das denn? Wie wird man denn gewählt? Was muss man machen? Und deswegen habe ich vorhin gesagt, die Kirche ist mehr Politik als die Politik selbst. Also das ist ein in sich geschlossenes System. Also die Kardinäle werden vom Papst berufen, letztendlich. Und der Papst bestellt die Kardinäle. Das heißt, wenn je länger ein Papst im Amt ist, desto mehr Kardinäle bestellt er, natürlich nach seiner Fasson, und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das, was er bisher gemacht hat, weitergeführt wird. Und so ist es auch mit den Bischöfen tatsächlich. Also es gibt in denen, mal abgesehen von der Wahl im Konklave, wobei man ja gar nicht genau weiß, wie es funktioniert, weil, wie du schon gesagt hast, passiert hinter verschlossenen Türen, gibt es keine Wahl. Also man wird immer von der jeweiligen Person, die über einem steht, wird man berufen. Warum, wieso? Das liegt komplett im Ermessen dieser einen Person. Also das ist letztendlich
die Politik.
Genau, da würde ich noch weitergehen. Also wir haben ja zumindest eine Demokratie, aber die Kirche, das ist ein komplett autokratisches System. Und das ist schon, das war mir nicht so bewusst.
Die katholische Kirche, jetzt im Speziellen, wir können ja gleich nochmal kurz gucken, wegen evangelische Kirche, katholische Kirche, wie das nochmal kurz zusammenhängt. Aber besonders die katholische Kirche, da sind Frauen ja wirklich ganz stark in der Minderzahl, was irgendwelche Ämter angeht. Also höchstens mal so eine Haushälterin von so einem Pfarrer.
Ja.
Oder man darf vielleicht nochmal so ein bisschen die Buchhaltung machen. Und weil du das gerade so gesagt hast, dieses System baut sich ja auf in einer untersten Weihestufe. Das ist dann quasi ja der Diakon. Mhm. Und dann geht es ja weiter mit einem Pfarrer, also der leitet eine Pfarrei, also eine lokale Kirchengemeinde, wie hier bei uns eben auch, irgendwie hier in Friesland oder in Fahre, Jever, wie auch immer.
Ja.
Dann gibt es die Priester, die haben wiederum die spenden das Weiheamt und feiern Sakrament. Also da gibt es dann auch noch spezielle Unterzeichnungen. Wir reden im Übrigen immer von Männern. Ich muss das hier gar nicht gendern. Das ist interessant in dieser Folge, weil wir nur Männer haben. Und dann haben wir eben den nächsthöheren, das ist dieser Bischof, der leitet dann eine Diözese, so heißt das, oder ein Bistum. Und das ist dann die geistliche Autorität für die Priester und die Gemeinden. Ne? Also es ist wirklich ein sehr hierarchisches System.
Ja.
Und wie du schon gesagt hast, man muss sich gegenseitig gefallen, damit man dann auch quasi dahin berufen wird. Ne?
Ja.
So läuft das Ganze dann.
Und das ist wirklich schon ein sehr, sehr spannendes System. Und ich habe mir mal angeschaut, weil ich ein Riesenfan bin von Zahlen, was nimmt die Kirche ein, was verdient so ein Bischof? Ein Bischof verdient zwischen 10.000 und 13.000 Euro brutto im Monat. Also das ist eine hohe Zahl, aber es lässt sich immer schwer bewerten, ob es viel Geld ist, weil man ja nicht weiß, was diese Person machen muss. Von daher würde ich erstmal sagen, das ist ein hoher Betrag. Ob es verdient ist oder unverdient, kann ich nicht beurteilen, weil ich keinen Bischof kenne.
Wobei ich mir die Frage stelle, wofür gibt er das aus? Weil seine Dienstwohnung kriegt er bezahlt, der hat ja kein Auto, sondern einen Chauffeur, der hat immer die gleiche Kutte an. Also für was gibt er das Geld aus?
Wahrscheinlich Immobilien, weil da ist die Kirche recht gut bestellt, sage ich mal.
Und Ländereien.
Und Ländereien. Und ich habe mir mal angeschaut, wie das funktioniert, weil es ist ja so, dass die Kirche, wenn man sich die Bischöfe mal anguckt und so weiter, dann ist das ja ein riesen Kostenapparat. Und tatsächlich muss man halt auch sagen, dass die Kirche sehr wohltätig ist, also die Caritas und so weiter, da wird wirklich sehr, sehr viel gemacht. Aber es ist so, dass, und ich komme jetzt wieder auf das Thema, dass ich für die Kirche zahle, ohne dass ich es eigentlich zahlen möchte, dass diese Löhne tatsächlich vom Staat bezahlt werden. Und der Grund ist, das ist eine sehr, sehr alte historische Sache. Und zwar, und ich glaube, das ist 100, 200 Jahre her, wurde die Kirche enteignet. Das heißt, sehr, sehr viele Ländereien wurden hier abgenommen und da gab es eine Abmachung, dass der, quasi um das wieder gut zu machen, zahlt der Staat letztendlich die Gehälter der Bischöfe. So. Und das sind tatsächlich pro Jahr ungefähr 549 Millionen Euro. Was der Staat an Gehälter in Deutschland, also nur in Deutschland, für die Kirche zahlt. Und ich habe mir das mal ausgerechnet, das ist auf meine Lebenszeit gesehen, ich werde jetzt 40, sind das knapp 22 Milliarden Euro in 40 Jahren an Gehaltskosten für die Kirche.
Allerdings sind sowohl Pfarrer als auch Priester oder auch Bischöfe dann nicht Beamte im staatsrechtlichen Sinne. Nur, dass wir das kurz auseinanderklauben. Das geht nur zurück auf diese Sondervereinbarung, die du gerade genannt hast.
Ja. Und ich finde es immer gut, wenn man sich an Vereinbarungen hält. Das ist grundsätzlich eine gute Sache. Aber man darf halt auch nicht vergessen, und da kommen wir jetzt so ein bisschen zu dem, was wir zum Thema Ländereien. Also die Kirche, die ist wirklich, also die wird zum Teil schon unternehmerisch geführt. Also es ist so, dass Deutschland 2021 war es, dass da rund 6,7 Milliarden Kirchensteuer eingenommen wurde. Und die Kirche ist investiert in Immobilien, in Ländereien, Versicherungen, Banken. Also die sind wirklich sehr, sehr umtriebig. Und man darf halt auch nicht vergessen, was allein die ganzen Kunstschätze wert sind, die da lagern und was das alles kostet. Also die sitzen auf einen Riesenberg Geld, werden aber trotzdem staatlich immer wieder subventioniert.
Und ich kann auch aus eigener Erfahrung sozusagen berichten, dass, weil du ja vorhin dieses Wort Barmherzigkeit in den Mund genommen hast im Zusammenhang mit der Kirche, wenn du als Landwirtin oder Landwirt von der Kirche Land pachtest, dann ist das nicht so, dass die dann sagen, nee, komm, dann pachte du einfach für 400 Euro und dann passt das schon, sondern die Pacht ist ausgelaufen, so nee, wir erhöhen jetzt und wenn du nicht mehr zahlen kannst, dann nehmen wir halt einen anderen. Ja. Also das ist für mich nicht unbedingt Barmherzigkeit, wie ich sie interpretieren würde.
Ja, das wird eiskalt durchgezogen und es ist gar nicht so schwer, weil wenn man sich mal anschaut, dass wenn du zum Beispiel Apple hast oder Meta, die haben Einnahmen und die müssen es offenlegen. Also kannst relativ genau die Bilanzen angucken, vor allen Dingen börsennotierte Unternehmen, da kannst du eigentlich sehr, sehr genau sehen, was da passiert. Das ist bei der Kirche nicht so. Und das ist auch der Grund, warum ich so lange recherchiert habe, da an Zahlen zu kommen, wie das aufgebaut ist, wie die Verdienste sind. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Und das hat der aktuelle Papst, also nicht mehr aktuell, hat das erstmal initiiert, dass das ein bisschen aufgearbeitet wird und dass da ein bisschen mehr Transparenz reinkommt. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und gerade weil er das halt auch gemacht hat, weil er für viele Dinge ja so ein bisschen, ich sag mal, aus Kirchensicht unorthodox, wenn man das in diesem Kontext sagen kann, gehandhabt, war ja auch recht umstritten. Und das fand ich sehr, sehr spannend.
Genau, und weil du sagst, er war umstritten, er ist auch wirklich innerhalb der Kirche umstritten. Also er war ein Mensch, der eher kapitalismuskritisch war, also Papst Franziskus, und sagen wir mal migrationsfreundlich. Und weil du gesagt hast, er nennt quasi sich seine eigenen Kardinäle und dadurch kann man ja möglicherweise davon ausgehen, dass dann sein eigenes Erbe fortgesetzt wird. Das ist ganz interessant. Ich habe das jetzt nämlich genau anders verfolgt. Und zwar gab es jetzt einen sehr interessanten Zeitartikel. Da ging es nämlich dann darum, was Trump jetzt eigentlich mit der nächsten Papstwahl zu tun hat. Da habe ich gedacht, ui, das finde ich ja wirklich spannend. Da muss ich mal reingucken. Trump haben wir ja nun auch schon sehr oft thematisiert. Wieso hat er denn da jetzt seine Finger im Spiel? Und zwar ist das so, dass so ein Papst, das ist ja schon eine sehr große und auch sichtbare Rolle in der Welt. Jetzt mal unabhängig davon, was er vielleicht politisch umsetzen kann, weil ich würde jetzt mal sagen, im Vergleich zum Mittelalter und auch schon dann in neueren Zeiten, da war die Kirche deutlich politischer, deutlich mächtiger in politischen Kombinationen, wenn ich so an, weiß ich nicht, Kardinal Richelieu denke und Frankreich und König Ludwig, der, wie viel war es, 13., glaube ich. Und dann hat der Kardinal da immer irgendwie reinregiert und Päpste konnten damals Könige quasi exkommunizieren, heißt das, glaube ich, also absetzen und berufen und so weiter. Also Päpste waren wirklich politisch sehr mächtig.
Ja.
Heute ist es eher, würde ich beinahe von der Außensicht sagen, eine repräsentative Rolle. Aber so ein Wort von so einem Papst hat schon auch noch Gewicht. Ja, und dann hat man sich jetzt mal überlegt, naja, das ist doch eigentlich noch eine Person, die in diesem Team Trump fehlt. Also so eine Person, die diese moralische Autorität ausstrahlt. Ne? Und wenn ich dann einen Papst, der eben auch mehr so nationalistisch unterwegs ist, dann würde Trump das sicher sehr freuen. Und Trump hat dafür gleich nach seiner Wahl die Weichen gestellt. Also nicht, weil er schon wusste, dass der Papst vermutlich bald ablebt, sondern wahrscheinlich, weil er das schon vorzeitig einstehen wollte. Und zwar gibt es den US-Botschafter beim Vatikan, Brian Birch. Und das ist ein Gegner von Franziskus, schon immer gewesen, auch öffentlich. Das ist an sich schon ein Skandal. Und der war Präsident der ultra-konservativen Vereinigung Catholic Vote, also so richtig erzkonservative Leute, wahrscheinlich irgendwie so Amish gemeint und keine Ahnung was. Und die haben aber alle schön für Trump gestimmt. Und da kommt der her und den hat Trump da quasi schon positioniert Und sein Vize J.D. Vance hat ja einen Tag vor dem Ableben des Papstes auch noch eine Audienz da gehabt. Jetzt könnte man sagen, das hat ja sogar noch miteinander zu tun. Also in irgendwelchen Verschwörungsblogs wird das bestimmt schon thematisiert.
Ja.
Aber das ist schon echt faszinierend, wenn man sich das mal durchliest, wie dann so jemand wie Donald Trump, der halt so gerade ja auch Verbündete aufbaut mit Meloni in Italien, Le Pen in Frankreich, von mir aus auch noch Alice Weidel hier in Deutschland. Wenn du dann auch anfängst und sagst, ah, jetzt habe ich auch noch so einen Nationalisten als Papst und der spricht auch noch so in meinem Jargon, in meiner Richtung. Mhm. Also mit welcher moralischen Instanz kannst du denn dann als amerikanischer Präsident auch in die Welt hinausgehen? Das ja. ist also, und deshalb zieht der im Hintergrund schon seine Strippen und ich finde das total faszinierend.
Ich finde es auch faszinierend, weil anders als es die deutschen Politiker und Politikerinnen immer gesagt haben, war Trump vorbereitet. Ne? Also man kann von ihm halten, was man möchte und was da rauskommt und was das für die US-amerikanische Wirtschaft bedeutet, das ahnen ja die meisten. Aber so der Ansatz, wie man sich vernetzt und wie man Leute auf seine Seite zieht, was man denen gibt, damit man das bekommt, was man haben will, das hat er verstanden. Also das muss man ihm wirklich zugestehen. Ne?
Aber wo wir gerade bei Skandalen von Politikerinnen und Politikern sind, dann können wir ja eigentlich gleich unsere neue Bundestagspräsidentin mit in diesen Reigen holen. Julia Klöckner hat ja, ich nehme jetzt mal das verkürzte Zitat, gesagt, wenn Kirche zu tagesaktuellen Themen Stellungnahmen abgeben wie eine NGO, dann wird sie leider auch austauschbar.
Mhm.
Und das hat ja einen ziemlichen Wirbel verursacht. Und dann hat sie noch sowas hinterhergeschossen wie, klar kann sich Kirche auch zu Tempo 130 äußern, aber dafür zahle ich jetzt nicht unbedingt Kirchensteuer. Ich finde das interessant, dass das eine Vertreterin der CDU sagt,
ja.
wo ich immer annahm, die haben so ein ganz enges Match mit Kirche, vor allen Dingen mit katholischer Kirche.
Mhm.
Das ist ja schon auch wirklich ein Hammer. Also ich finde für mich, jetzt so von außerhalb betrachtet, ich finde schon, dass Kirche heute immer noch politisch ist.
Mhm.
Und ich finde, sie darf auch politisch sein. Mhm. Ich muss nicht alles gut finden, was sie äußert.
Ja.
Aber ich für mein Verständnis würde sagen, sie darf politisch sein und darf auch Stellung beziehen. Wie siehst du das?
Also ich glaube, es geht ja auch gar nicht anders, ne? Also wenn man mal überlegt, welche Kriege in der Weltgeschichte auf Kosten der Kirche gehen, weil sie im Namen von irgendeinem Glauben geführt wurden und was für eine Strahlkraft auch die Päpste haben und wie viele Menschen, ich glaube 13,4%, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der Weltbevölkerung sind Katholiken. Das muss man sich mal vorstellen. Und wenn die Aufgabe der Kirche halt auch sein muss, dass man Leute gleichstellt, dass man sich um die kümmert, die halt nicht so viel Glück gehabt haben, Stichwort Hoffnung, Stichwort Frieden, Stichwort Demut, Stichwort Barmherzigkeit, dann kann man ja gar nicht das unpolitisch handhaben.
Ich würde das genauso sehen. Und wenn du dir das anguckst, dass das Christentum ja die größte Religion ist weltweit. Also ich habe jetzt Christentum, also da sind dann ja Orthodoxe, Protestanten und Katholiken zusammengezählt, sind es ja sogar knappe 2,4 Milliarden. Das ist die Zahl, die ich gefunden habe an Menschen. Und damit ist sie die größte Religion, gefolgt vom Islam. Da sind es dann 2 Milliarden, also jetzt auch gar nicht so viel weniger. Ich hätte angenommen, bevor ich recherchiert habe, dass der Abstand da größer ist,
ja.
Also zahlenmäßig.
Hätte ich auch, ja.
Und danach folgen dann ja die Hindus mit 1,2 Milliarden Menschen. Also es sind ja vor allen Dingen dann Menschen in Indien, Nepal und in diesem Bereich.
Mhm.
Die dann eher beim Hinduismus zu Hause sind. Und dann gibt es ja noch Buddhismus, Judentum. Aber, und das ist ganz interessant, wir beide finden uns auch in einer Gruppe wieder, nämlich in der Gruppe, die keiner Religion mehr angehören. Also
wie viel sind das?
Atheisten sind und so weiter. Das sind 1,3 Milliarden schätzungsweise. Und das wird immer mehr.
Ja. Yeah.
Da ist halt dann auch die Frage, ne? Also ungefähr so viel, wie wir jetzt weltweit an Katholiken haben, 1,3, 1,4, so viele Menschen sind weltweit ohne eine Konfession.
Okay.
Und also ich kann das nachvollziehen, wenn Menschen sagen, ich möchte zu so einer Gruppe, zu so einer Gemeinschaft dazugehören. Es gibt ja wirklich auch viele Bereiche, wo es um Gemeinsamkeit geht, ums Zusammenkommen. Also auch viele positive Bereiche von der Kirche. Das möchte ich ganz klar sagen. Also hier in Jever zum Beispiel kann ich berichten, dass die Kirchen beide sich zum Beispiel sehr stark im Bereich Fairtrade auch engagieren. Also so diese Aspekte wirklich auch immer mit befördern und der Gesellschaft das halt auch aufzeigen. Aber das reicht mir persönlich nicht, um zu sagen, okay, ich gehe wieder zurück und trete dem Verein sozusagen wieder bei.
Ja.
Das reicht nicht. Und ich habe früher auch immer gesagt, okay, wenn ich an so jemanden wie Gott glaube oder an Jesus und die Geschichte und so weiter, dann brauche ich ja dazu nicht zwangsläufig die Institution Kirche.
Mhm.
Ich brauche ja nicht mal den Ort Kirche, obwohl über den Ort Kirche haben wir ja schon gesprochen, als Gebäude, ja. Wirklich schön. Und ich finde das auch immer sehr, ich bin dann immer ganz bedächtig, wenn ich in so eine Kirche reingehe. Also es ist schon, also die macht was mit einem. Da ist so eine andere Ebene noch.
Ja, und das, ich glaube, wir sind in einer Generation, wo man, weil du gerade sagst, das macht was mit einem, das macht man halt einfach so, ne? Also man wird automatisch quasi getauft, weil das hat man immer so gemacht, und man heiratet auch kirchlich, weil was sollen denn die Nachbarn sagen? Und wir haben immer, wenn wir unsere Paare fotografiert haben, dann waren wir als Fotografin immer fast näher am Paar als alle andere, weil wir haben das Paar-Shooting gemacht, wir haben das Getting Ready gemacht und wir sind halt sehr, sehr stark mit den Menschen ins Gespräch gekommen. Und ganz oft war es halt so, gesagt haben, nee, eigentlich, was der da so erzählt, ist ganz nett, aber irgendwie spielt Gott in meinem Leben gar keine Rolle. Und ich glaube da auch gar nicht dran. Und wir möchten einfach gerne in eine Kirche heiraten, weil wir das Ambiente so schön finden.
Aber dann ist es ja mehr Schein als Sein, ne?
Genau, und das finde ich halt tatsächlich auch schwierig, ne? Also letztendlich muss es jeder und jede so machen, wie die es für richtig halten. Aber da ist ja auch jemand, der Theologie studiert hat und das wichtig ist. Und ich finde, wenn man da ist in dieser Kirche, dann sollte man es auch respektieren und ernst nehmen. Weil da sitzen nun mal Leute in den Bänken halt, denen das auch Halt gibt, für denen das wichtig ist, die an Gott glauben. Und ich finde, dann sollte das nicht sein, was man irgendwie macht, um eine Location abzugreifen oder weil man schon immer so gemacht hat, ohne das zu hinterfragen.
Aber auch da ist dann ja wieder dieses Stichwort Demut. Also gar nicht Demut von den Menschen, die quasi für die Kirche arbeiten oder für Gott arbeiten, sondern die Dienstleistung sozusagen in Anspruch nehmen wollen.
Ja.
Und es ist ja eigentlich nicht demütig, wenn ich das nur zu Showzwecken mache. Das, ne?
Ja.
Also eigentlich gehört da ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit dann dazu, da stimme ich.
Das ist der Punkt. Also ich wurde auch konfirmiert mit 14 oder 15 und es war halt so, dann hast du deinen Zettel und musst es, glaube ich, 20, 30, 40 Mal innerhalb von 2 Jahren sonntags zur Kirche gehen und dann hattest du deinen Konfirmandenunterricht und es war irgendwie immer lustig, weil wir auch einen tollen Pastor hatten, der war echt cool. Aber am Ende des Tages haben es die meisten gemacht, weil die Bock auf die Kohle hatten zum Schluss. Man wusste, da gibt es irgendwie was, der Patentante hat was angespart und wenn man den Schein dann hat, sage ich mal, dann ist Payday. Ne? Und das heißt, das geht im Prinzip schon falsch los. Und ich finde, das wird der Kirche oder den Menschen, die wirklich daran glauben, nicht gerecht.
Ja, aber irgendwie ist das dann ja so ein bisschen durchkommerzialisiert, ne?
Also ja,
so
tatsächlich.
Dieser Schritt, und das passt ja dann wiederum aber auch ein bisschen so zum Sein der Kirche. Also da findet man das ja leider irgendwie auch. Ja. Also insofern, finde ich, deckt sich das, obwohl es eigentlich nicht sollte. Und ich weiß auch nicht, also das Problem ist ja, wenn man sich einfach mal anschaut, wo Kirche auch herkommt. Ne? Also wenn wir mal ganz, ganz weit zurückgucken, dann ist ja die katholische Kirche, die betrachtet sich ja selbst als sozusagen die ursprünglich von Jesus gegründete Kirche. So, und dann waren ja erstmal alle fein, sind dem Christentum quasi hinterher gelaufen und haben das verbreitet von Jerusalem aus. Und das waren ja alles wirklich sehr ehrfürchtige Menschen, sehr gottesfürchtig. Also da ging es noch gar nicht so wirklich um Moneten, sage ich jetzt mal, ne? Um den Kreis wieder zu bekommen. Und dann ging es ja weiter in dieser geschichtliche Geschichte, mit dem Römischen Reich, wo wir dann den Kaiser Konstantin hatten, durch den das Christentum legal wurde, weil vorher bist du dafür noch verfolgt worden, ne? Wenn du Christ oder Christin warst. Und es wurde dann ja auch später Staatsreligion.
Mhm.
Und dann hast du das Mittelalter, da haben wir gerade schon kurz vorhin gesprochen, da ist die Kirche ja politisch sehr, sehr, sehr mächtig geworden. Ne? Und das Papsttum, das ist dann auch gewachsen. Wir hatten die Kreuzzüge, kennt man vielleicht auch als Begrifflichkeit. Dann fing das an mit diesem Klosterwesen. Kirche hatte ein Monopol auf Bildung. Also wenn du wer warst, dann warst du bei der Kirche, weil da lerntest du schreiben und rechnen und so weiter. Und deshalb hatte Kirche unglaublich viel Macht. Und dann kam das 16. Jahrhundert und dann gab es einen deutschen Mönch und Theologieprofessor, das war Martin Luther. Und der hat dann gesagt, das finde ich alles gar nicht so gut, wie das hier läuft. Also dieser Ablasshandel, also du hast ja, da fing es dann an mit dem Geld. Du hast nämlich Geld gegeben, damit man dir dann die Sünden vergeben hat. Also alles das, was du schlecht gemacht hast als Mensch. Und da hat
das Geschäftsmodell, muss man sagen.
Eigentlich ja, genau. Ja. Also marketingtechnisch war das damals schon sensationell. Und Luther hat es durchschaut und hat gesagt, das finde ich überhaupt nicht gut. Und hat dann ja, das kennt der eine oder die andere vielleicht auch, seine 95 Thesen an die Kirchentür genagelt. Und hat dann gesagt, ich stelle jetzt mal die Bibel über die Autorität des Papstes. Und das war ja ein Skandal. Also weil der Papst war ja unangefochten derjenige, der alles Mögliche vorgegeben hat. Und das war dann schon wirklich sensationell. Der hat im Übrigen auch die Bibel ins Deutsche übersetzt, damit sie für mehr Menschen verständlich geworden ist. Weil das ist ja auch lange Zeit in der Kirche so gewesen, auch in den heiligen Messen, die gehalten worden sind in der katholischen Kirche. Es war alles auf lateinischer Sprache. Also du wusstest überhaupt gar nicht, was sie da erzählt haben.
Ja.
So nach dem Motto, wir halten unsere Schäfchen im Trüben, im Dunkeln und dann folgen die uns schon schön, weil das hört sich ja auch alles sehr gewichtig an, was wir hier so tun und sagen.
Ja.
Und das ist dann auch schon so eine Art von Machtausübung, die ich dann auch kritisch finde. Und viele Menschen sind dem aber ja gefolgt. Aber diese Bewegung, um darauf zurückzukommen, ist ja der Grund, warum es dann diese Spaltung gab, katholische Kirche unter der Führung des Papstes halt in Rom und dann die evangelische oder protestantische Kirche, die sich dann eben von Rom losgelöst hat. So ist das damals entstanden.
Und das ist die Frage, die ich mir die ganze Woche gestellt habe. Sind wir nur falsch oder die anderen tatsächlich? Weil es muss ja einen Grund haben. Also ich möchte da auch gerne mal hin in den Vatikan, mir das alles angucken, weil ich halt auch und meine Frau ein riesengroßes Interesse an Architektur haben. Und
es ist leider gar nicht so spannend. Ich war schon da und du musstest dir teilen mit ganz, ganz vielen Menschen und du wirst da durchgeschleust. Du darfst nicht anhalten. Du kannst immer nur links und rechts gucken und musst dann weiter. Also es ist kein schönes Erlebnis. Ich habe es mir auch ganz toll vorgestellt.
Wir haben das in Paris immer so gemacht. Für die Fotomotive sind wir immer relativ früh aufgestanden. Also um 4 oder 5, wenn die meisten normalen Menschen noch schlafen. Und vielleicht geht das da ja auch. Mal gucken. Aber das ist so das, was ich, also so viele Menschen können ja eigentlich nicht falsch liegen. Und wenn man sich das mal, also auch die Menschen sehen ja, das wird ja sehr, sehr stark zelebriert. Die Kardinäle, wie sie angezogen sind, wie sie sich verhalten, dass sie da reingehen, dass da auch sehr, sehr viele persönliche Interessen drin sind, dass er da übrigens auch immer wieder kritisiert, dass das Orden und Abzeichen mehr wiegen als die eigentliche Sache. Das fand ich immer recht, recht sympathisch. Und wenn man das alles von außen sieht, wenn es einem halt nicht gut geht und man dann auch noch sehr, sehr viel Geld zahlt, um da hinzureisen und sich diesen Prunk, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, vielleicht schon, anzuschauen von ganz, ganz wenigen Menschen, die sehr, sehr viele Menschen unter sich haben und das sagen, das ist nun mal so, weil wir uns gegenseitig gewählt haben, dann ist das für mich nur schwer nachzuvollziehen und mich würde wirklich sehr interessieren, wie die Menschen, die daran glauben, die da hingehen, sich das herleiten und warum das für die in Ordnung ist.
Ich glaube, dass Menschen vor allen Dingen ja soziale Wesen sind, auch wenn wir manchmal ganz schlimme und grausame Dinge tun. Und als soziales Wesen möchtest du zu einer Gruppe dazugehören. Also den meisten Menschen geht das so. Und dann ist halt die Frage, was für Gruppen gibt es? Also Männer und Frauen ist einmal einfach so, wie wir dann vielleicht auch geboren worden sind, durch die Gegend laufen, manchmal auch was dazwischen. Und du sortierst dich irgendwann irgendwie ein. Und du hast es schon gesagt, so, wir haben das schon immer so gemacht. Also du wirst da ja reingeboren. Also wenn ich Kinder hätte, dann hätte ich sie am Anfang nicht getauft. Ich hätte damit gewartet und hätte das Kind selber entscheiden lassen. Wo ja. möchtest du hin?
Genau.
Das kann jeder tun und lassen, wie er oder sie möchte. Aber das wäre meine persönliche Empfindung dabei. Weil ich finde, das ist so eine wichtige Entscheidung. Das kann ich dem Kind nicht gleich mit in die Wiege legen, weil dann ist der Weg ja vorbezeichnet. Ne?
Ja.
Wenn also ich jetzt als Mutter katholisch bin und dann sage ich halt, okay, meine Kinder sind jetzt auch katholisch, die werden dann eben getauft, dann geht das weiter mit der Kommunion, mit der Firmung und so weiter, dann hat ein Kind da eigentlich nicht mehr wirkliches Wahlrecht.
Mhm.
Und das finde ich aber wichtig, weil das ist ja für jeden was ganz Individuelles. Und nochmal, ja. ich brauche ja nicht so eine Konfession, ich brauche nicht so einen Schein, damit ich an etwas glauben kann, damit ich vielleicht auch zu einer Gemeinschaft dazugehöre. Aber ich finde, der Name katholisch, ich habe mal geguckt, wo sich das her ableitet, was das eigentlich bedeutet. Kennt man so im Alltag ja gar nicht. Und der kommt vom griechischen Katholikos und das bedeutet so viel wie allumfassend. Und wenn sich eine Kirche als selbst allumfassend bezeichnet, dann... Also ich meine, was willst du da noch mehr machen und auch gegen sagen? So, dann die sind alles. Und viele Menschen laufen dem dann vielleicht auch irgendwie hinterher. Und du hast gerade gesagt, so viele Menschen machen das, die können sich auch nicht irren. Also wir haben jetzt 1,3, 1,4 Milliarden Katholiken auf der Welt, aber wir sind auch fast 10 Milliarden Menschen. Also so viel, also ne, es ist ein Zehntel, ein bisschen mehr als ein Zehntel. So.
Mhm.
Also es sind jetzt ja beileibe auch nicht alle. Also insofern, vielleicht sind die anderen auch falsch und nicht wir.
Nee, stimmt ja schon. Aber wenn du, ich glaube, in Deutschland gibt es 84 Millionen Menschen. Und wenn man sich mal überlegt, also was das für eine unfassbare Masse an Menschen ist, und das ist schon sehr beeindruckend.
Total. Und weißt du, was noch beeindruckend ist? Wir sind schon wieder bei 42 Minuten.
Oh, Schande.
Weil wir schon wieder so ins Quatschen kommen. Aber wir haben ja auch so viel recherchiert, was wir hier irgendwie unterbringen wollen. Und es ist ja nun auch wirklich spannend. Also das kann man ja gar nicht anders sagen. Wir haben überlegt, wie politisch darf Kirche sein? Ist ja auch so ein bisschen mit in unserem Titel. Ich glaube, wir haben da jetzt schon so drüber gesprochen, dass sie es sein darf. Die Frage ist halt, wie sehr ist das miteinander verknüpft? Ne? Also wie sehr gibt es dann vielleicht auch eine Trennung von Staat und Kirche? Also Frankreich zum Beispiel zieht das ja komplett durch, da ist es komplett getrennt.
Ja.
Die Verästelung bei uns hast du total super beschrieben. Dann haben wir ja noch diese Geschichte mit, wenn du in der Kirche bist, dann hast du ja noch deine Kirchensteuer, die steht dann ja auch auf deinem Lohnzettel. Das, gibst du da, eigentlich ist es auch eine Art Ablasshandel, ne? Also auch heute noch.
Ist es, ne? Und wenn man mal überlegt, je nach Verdienst, was dabei drauf geht an Geld. Und wie gesagt, also das... Ich glaube, wir waren jetzt sehr, sehr kritisch. Also man muss halt auch sagen, in meinen Recherchen und deine Recherchen, die tragen wir zusammen, findet ihr bei uns auf der Webseite. Da geben wir nochmal Einblick. Gerne hinterfragen, kommentieren und uns schreiben. Die machen auch viele gute Dinge. Also es ist wirklich, es gibt sehr, sehr viele karikative Einrichtungen, Krankenhäuser, Altenheime, Waisenhäuser, Schulen, Hospize. Die Kirche hat sehr, sehr viele Trägerschaften, zum Beispiel die Tafel. Trägerschaft bedeutet in dem Fall, wenn das Geld ausbleibt, dann haften die, um das mal vereinfacht darzustellen. Also das,
wir haben die Caritas noch, die Diakonie.
Genau.
Also
genau.
Ne, wir haben schon auch einen großen Teil, wo sie sozialpolitisch sich engagieren. Das kann man schon so sagen, obwohl ich mir wünschen würde, dass sie es mehr täten.
Genau, also es ist nicht alles schlecht. Also mir ist nur die oberen, wie viel haben wir jetzt gesagt, die oberen 150. Ich finde, eine Institution, die sich selbst überwacht, hinterfragt und überprüft, der Mensch ist nun mal, wie er ist, das kann nicht vernünftig laufen. Und das muss man einfach so sagen. Und deswegen würde ich mir da wirklich jemanden wünschen, der das so ein bisschen reformiert, dass man sich halt auch ein bisschen öffnet, was Frauen angeht. Weil es ist halt einfach so, wenn in der Politik, die Politik soll Menschen repräsentieren, jedem Geschlecht, jeder sozialen Schicht. Und wenn ich mir vorstelle, wie viele Frauen auch katholisch sind, was tatsächlich schwierig zu verstehen ist, wie du es gerade schon gesagt hast.
Ja, aber das ist genauso schwierig, wie wenn du als Frau Trump wählst. Verstehe ich auch nicht.
Genau, aber gerade deshalb müsste man irgendwie mal den Schritt gehen und sagen, das muss ja nicht gleich 50-50 sein. Das wird schwierig genug, das überhaupt zu etablieren. Aber ich finde, da muss halt auch mal ein Druck von außen da sein. Und da könnte tatsächlich die Politik auch vielleicht ein bisschen mehr machen und mal auf die eingehen und sagen, Mensch, überleg doch mal eure Rolle, was kann man da machen?
Das stelle ich mir nett vor. Vielleicht komme ich ja mal in die Situation, mich mal mit einem Bischof oder Kardinal zu unterhalten und dann sage ich mal, wie wär's denn? Ne, so eine Frau als Päpstin. Hat es ja eventuell schon mal gegeben mit Päpstin Johanna im 9. Jahrhundert. Man weiß es nicht so genau, aber wäre das nicht mal was für euch?
Ja, also wenn jemand zuhört, ganz herzliche Einladung. Wir haben ja die Formate Küchentisch und Kneipentalk.
Oh ja, könnten wir mal mit einem Pfarrer oder mit einem Priester machen, ne?
Fänd ich spannend. Also das
ja,
ist,
also wir finden ja viel spannend. Also das ist,
aber das ist ja wirklich spannend, vor allem nach der Folge, also wie die Person das denn wahrgenommen hat und wie selbstreflektiert die tatsächlich auch sind und sagen, okay, da hast du vielleicht einen Punkt, ist alles Blödsinn. Das würde mich sehr interessieren.
Das stimmt. Ich habe, dieses ganze Konstrukt Kirche, ich habe das eingangs ja gesagt, ich finde das ja wirklich spannend und das ist ja auch echt sehr vielschichtig, ne? Also ja. Wenn man sich auch mal anschaut, also es gab zum Beispiel mal 3 Päpste gleichzeitig. Ich weiß nicht, ob du das wusstest.
Nee.
Und zwar war das im 1378 bis 1417. Da gab es das sogenannte große abendländische Schisma. Und da waren 3 Männer, die haben dann das Papsttum beansprucht. Und zwar einen Sitz in Rom, in Avignon und in Pisa. Hm. Und dann wollte keiner zurücktreten. Was hat dann die Kirche gemacht? Naja, dann wählen wir halt einen 4. Papst. Und der hat dann das Chaos aufgelöst. Also alleine solche Geschichten, die finde ich einfach zu spannend.
Ja.
Die Kirche, die hat jahrhundertelang ihr eigenes Land gehabt, ne? Also sogenannten Kirchenstaaten in Mittelitalien. Und die gingen erst, das ist noch gar nicht so lange her, 1870 unter. Und dann gab es einen gewissen Mussolini in Italien und der hat dann mit ihm wurde dann der Vatikanstaat gegründet, so wie wir den heute kennen. Und das ist ja dann nun mal der kleinste Staat der Welt im Übrigen.
Ja.
Und dieser kleinste Staat der Welt hat eine Sternwarte. Und die habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Also ich war in Rom, ich war in Vatikanstadt, ich war auch im Petersdom, aber die Vatikanische Sternwarte ist übrigens eine der ältesten der Welt. Mhm. Also die machen nicht nur in Anführungsstrichen Hokuspokus in der Kirche, sondern die setzen sich wirklich mit ernsthafter Astronomie auseinander. Das finde ich spannend. Also das hätte ich nicht gedacht.
Nee, das hätte ich tatsächlich auch nicht gedacht.
Ja, okay. Und
wieder was gelernt.
So, also wir gehen ja immer klüger aus so einem Podcast raus, als wir reingegangen sind. Und bei dem hier finde ich das ganz besonders interessant.
Ja, das stimmt.
Was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, Manuel, wo wir vielleicht nochmal 2 Sätze kurz auch zu sagen müssen. Jetzt haben wir ja dieses Konklave, also die werden da nun alle eingeschlossen, die Kardinäle. Und dann wählen die jetzt ja nun einen neuen Papst, also neues Oberhaupt von 1,4 Milliarden Katholiken auf der Welt.
Mhm.
Da hat sich mir die Frage aufgedrängt, gibt es da eigentlich schon so Favoriten? Also in der Politik guckt man ja immer nach, wer könnte es werden, wer wird jetzt Ministerin und Minister? Und da gibt es doch schon so ein paar Namen, die dann irgendwie mal so durch die Presse geistern. Und das gibt es auch bei den Kardinälen.
Mhm.
Und dann gibt es ja so ein paar, die wohl ganz gute Chancen haben oder wo man so diskutiert. Und einen möchte ich jetzt mal nennen, weil man gesagt hat, vielleicht muss es auch mal jemand aus Afrika sein. Das finde ich persönlich ganz spannend. Und das ist ein gewisser Robert Sara. Und zwar ist der 79, also passt genau rein in die Anforderungen. Und der ist allerdings, und deshalb würde Trump den ganz toll finden, Vertreter des konservativen Flügels. Und würde halt gar nicht das Erbe von Papst Franziskus weiterführen, sondern würde es eher wieder in die andere Richtung drehen. Und der hat halt so einen besonderen Fokus auf traditionelle Werte und der möchte gerne eine konservative Wende in der Kirchenführung haben. Das heißt, das wird nicht offener und das wird auch nicht mit mehr Frauen, sondern das wird mit noch mehr Inner Circle und Hinterzimmer vermutlich.
Schön. Ich habe nur abgespeichert, dass es einen konservativen gibt und einen sympathischen. Wie hast du den anderen Namen auch parat? Der war, glaube ich, ein bisschen jünger.
Ist der auch aus Afrika? Weil da gibt es noch einen. Das ist der Peter Turkson. Und der hat ein starkes Engagement für soziale Gerechtigkeit und Umweltfragen. Der könnte Trump auf jeden Fall nicht gefallen.
Der war's. Genau, der ist, glaube ich. Bin gespannt.
Aber also es gibt ja wirklich noch ein paar andere, wo man auch sagt, oh, die könnten das werden. Es gibt da den Kardinalsstaatssekretär des Vatikan, also des jetzigen Papstes, der war sehr loyal gegenüber Franziskus. Das ist der, nicht Pietro Lombardi, sondern Pietro Parolin. Mhm. 70 Jahre, kommt aus Italien, der ist studierter Diplomat, das finde ich auch ganz interessant, und auch ein Doktor des Kirchenrechts. Und der hat wohl seinen Fokus sehr stark auf so Kontinuität der katholischen Kirche und wieder so ein bisschen zusammenrücken. Allerdings war der auch so drauf, als es zu dieser Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe kam. Da hat Franziskus ja dann doch so ein bisschen, ich will nicht sagen, für gesorgt, dass das jetzt in der Kirche geht, aber er hat halt auch nicht laut Nein gesagt. Mhm. Aber dieser Pietro Parolin hat dann gesagt, das ist eine Niederlage für die Menschlichkeit. Also ich finde den jetzt auch nicht so toll.
Ja, aber das darf man gar nicht, also wenn man sich jetzt mal anschaut, nicht laut Nein zu sagen, war schon ein Riesenschritt. Das muss man sich mal wirklich überlegen, ne? Also nur, weil er es mehr oder weniger stillschweigend hingenommen hat, wobei, da wird man ihm jetzt auch nicht gerecht, er hat ja schon ein bisschen was gemacht, er hat es nur irgendwie nie so richtig zu Ende gemacht und sich, wenn es drauf ankam, nicht positioniert, aber das war schon ein Schritt nach vorne.
Das ist so und es könnte, wie gesagt, Schritte zurückgeben. Es gibt da noch so einen ungarischen Kandidaten, Peter Erdő. Wahrscheinlich spreche ich den falsch aus, aber das ist ein sehr konservativer Theologe. Der hat soll einen sehr starken intellektuellen Hintergrund haben und der hat auch den Fokus gelegt auf die traditionelle katholische Lehre und möchte da wieder zu konservativeren Positionen zurückkommen. Also
aus Sicht der Kirche macht es ja Sinn, ne? Weil das System möchte sich halt selbst schützen und je weniger offen ich es gestalte, desto weniger Menschen können von innen rein. Und wenn ich im wahrsten Sinne des Wortes mal beim Konklave die Tür aufmache, dann sehen Menschen, wie das funktioniert. Und
aber das schreckt ja immer mehr Menschen ab, Manuel. Und deshalb weiß ich nicht, ob die Kirche sich selber damit einen Gefallen tut, wenn sie in sich von mir aus konservativ und stocksteif bleibt, aber sie haben ihre Schäfchen nicht mehr beisammen.
Ja.
Das kann ja nicht helfen, weil das bedeutet ja am Ende auch weniger Geld. Und weniger Geld heißt weniger Macht. Also
ja, das stimmt.
Die sind ja nicht doof da.
Ja.
Die wissen ja das ganz genau, wie sie das spielen müssen. Also ich bin wirklich gespannt, wie das läuft.
Ja, aber zuletzt gab es tatsächlich einen Anstieg, ne? Ich glaube von circa 1% bei den Eintritten. Von daher ist es nicht so, dass die Mitgliederschwund haben. Das gab es, wo die ganzen Missbrauchsfälle aufkamen. Da könnte man noch einen eigenen Podcast drüber machen. Das ist auch ein Thema, das man, glaube ich, nicht mit dem Augenzwinkern behandeln sollte, weil das sind sehr, sehr schlimme Dinge, die da passiert sind.
Ganz
aber
genau.
Aber sie ist ja in sich, würde ich sagen, so wie sie ist, stabil.
Du meinst die Mitgliederzahl?
Genau, also die Institution, ne? Katholische Kirche, obwohl sie jahrelang so gehandelt haben, obwohl es da so viele Fälle gab. Und das ist eigentlich das eigentlich Erschreckende.
Weil du das gerade gesagt hast mit den Missbrauchsfällen, das ist natürlich ein Fall, wo wir vielleicht nochmal gesondert auch einen Podcast drüber machen können. Und der wird dann sehr ernst, weil das natürlich wirklich schrecklich ist, was dort passiert ist. Und vor allen Dingen ist es schrecklich vor dem Hintergrund, dass es heute immer noch Menschen in der Kirche gibt, die das gar nicht aufarbeiten wollen.
Ja.
Und wir haben unsere Folge heute im Zuge des Todes des Papstes und dass wir gesagt haben, okay, wir wollen das mal so ein bisschen aufarbeiten. Wenn man über Religion spricht, wenn man über Kirche spricht, hätten wir ansonsten auch noch viel mehr zum Beispiel zum Thema Islam mit einbauen können, Hinduismus, das Judentum selbstverständlich. Und also da hätten wir Material für, ich weiß nicht, wie viele Podcast-Folgen.
Mhm.
Das ist ja wirklich irre. Und deshalb haben wir uns heute einfach mal auf den Papst und alles, was so drumherum ist, konzentriert. Und ich fand das auch sehr spannend Und nur damit ihr jetzt quasi das Ende dann auch erfahrt, obwohl wir natürlich noch keinen Namen sagen können. Also die Kardinäle, die gehen da alle in die Sixtinische Kapelle. Die haben täglich zwei Wahlgänge, zwei Vormittags, zwei Nachmittags. Die haben keinen Kontakt zur Außenwelt, die dürfen sich keine Nachrichten angucken oder anhören, die dürfen keine Zeitung lesen, weil das soll ja eine Wahl sein, die von äußerlichen Einflüssen komplett abgeschottet ist. Das finde ich auch sinnvoll, aber irgendwie ist es auch ein bisschen altmodisch, ne? Also es ist heute ohne in einer Informationsgesellschaft ohne Information, das ist schon interessant und spannend.
Ist tatsächlich vor allen Dingen, wie sie es hinkriegen, dass nichts nach außen getragen wird, ne? Vielleicht.
Genau, also.
Friedrich Merz fliegt ja nicht hin, aber vielleicht könnte man sich da mal den einen oder anderen Tipp abholen.
Das wäre vielleicht eine Idee. Ich glaube, unsere Bundestagspräsidentin ist auf dem Weg dahin.
Die ist dabei und Olla Scholz, glaube ich, auch. Und natürlich Markus Söder.
Ah, selbstverständlich. Mhm. Das ist ja vollkommen klar. So, und jeder Kardinal schreibt dann geheim einen Namen auf so einen Stimmzettel und dann werden die laut verlesen, dann wird gezählt, dann wird das dokumentiert und gewählt ist der, der eine Zweidrittelmehrheit auf sich verbuchen kann.
Ja.
Und dann werden diese Stimmzettel ja nach jeder Runde verbrannt und dann wird ja immer was dazugegeben. Da haben wir schon mal in einem anderen Podcast drüber gesprochen. Ja. Mhm. Wenn schwarzer Rauch ist, also dann wird so ein bisschen Pech zugegeben, dann gibt's kein Ergebnis. Und wenn es dann den weißen Rauch aus diesem berühmten Schornstein gibt, dann ist der Papst gewählt. Und dann musst du halt als Gewählter, das ist wie in der Politik, nimmst du die Wahl an, dann sagt der Kardinal, ja, mache ich sehr gerne. Dann sucht er sich einen Papstnamen aus, das macht er selber.
Mhm.
Also, keine Ahnung, vielleicht macht er Franziskus der, ich weiß nicht wie vielte, oder vielleicht nimmt er einen ganz neuen Namen. Und dann haben wir noch die Glocke vom Petersdom, von St. Peter, die wird dann geläutet und dann geht man raus auf den Balkon und dann kommt dieses typische Habemus Papam, also wir haben einen Papst.
Mhm.
Und dann gibt er seinen ersten Segen, das ist dieser Urbi et Orbi Segen, den kennen wir von Ostern. Der Stadt und dem Erdkreis bedeutet das ja, also so viel wie für Rom und die ganze Welt gebe ich euch jetzt meinen Segen. So, und damit ist dann dieses ganze Prozedere beendet und wir haben einen neuen Papst.
Mal gucken, was kommt. Oder wer kommt.
Ich bin wirklich sehr gespannt und wir versuchen einfach mal, dass diese Folge trotzdem noch unter einer Stunde bleibt.
Brauchen wir ein kurzes plattdeutsches Sprichwort.
Das ist ganz kurz. ich habe nämlich Folgendes. Ein fromm Gesicht mag noch lange kein Heiligen. Also ein frommes Gesicht macht noch lange kein Heiligen. Und so alles, was irgendwie heilig aussieht, das ist nicht zwangsläufig so und auch nicht unbedingt bei Kirchenmännern.
Gutes Schlusswort. Sina, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, wir bereiten alles auf. Guckt bei uns auf die Webseite politikaufsohr.de. Da haben wir ein bisschen was niedergeschrieben. Wenn ihr sagt, da hat was nicht gepasst, gebt uns gerne Feedback. Übrigens haben wir zum letzten Podcast zu unserem Kneipentalk Feedback bekommen. Für sehr, sehr viele Hörer und Hörerinnen gehabt. Vielen Dank an dieser Stelle. Und damit wir die 60 Minuten wirklich nicht reißen, sage ich vielen Dank, Sina. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke, Manuel. Hat mir viel Spaß gemacht. Und danke euch da draußen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns gerne ein paar Likes.
Tschüss, Sina.
Tschüss, Manuel.